Liebe Zuschauer, mit diesem kühlen Getränk starten wir heute ja, in die Sendung. Wir sind heute im, hoffentlich spreche ich es
richtig. Im Café del Sol, hast du das Mikrofon noch gar nicht hingehalten, die uns freundlicherweise erlaubt haben, hier zu sitzen, ein kühles Getränk zu trinken, bei gerade 27 Grad Außentemperatur. Nach über 30 ist das mal eine schöne Sendung. Am Pult und am Regler und an der Kamera Justin. Danke, dass du heute da bist. Und du bist berühmt geworden. Was ist 6ix7ine? Erklär es mal ganz kurz.
Oh, Frank, hör auf.
Alle kennen die Anja jetzt. TV Total ist kein Scheiß. Ich sitze hier mit einer Berühmtheit. Das ist relativ cool. Was ist 6ix7ine? Erklär es kurz.
Das Ding ist, auch wenn man jetzt durch millionenfach durchs Internet gejagt wurde und gehatet und was weiß ich was gemimt, man weiß es ja nicht so richtig, was es ist. Das ist ja das Ding mit der Jugendsprache. Man weiß es eben nicht so richtig, aber jeder weiß, was 6ix7ine ist, aber erklären kann ich es dir einfach nicht.
Okay, also haten tun wir nicht, ne? Wir wollen aber über was Ernstes sprechen heute. Du hast mich eingeladen zum Thema Vertrauensverlust in der Politik.
Da können wir einen Bogen schlagen, weil auch da haben wir, wenn ich mich befasse mit Politikern, jetzt wieder aktuell tolle Beschlüsse von einer Fraktion, tolle Kindergartengesetz aktuell im Plenum, schönes Beispiel, da wurde viel gemacht, die SPD hat sich hingesetzt, hat sich Gedanken gemacht, schreiben da, also machen ihren kleinen Trailer und darunter nur Hasskommentare. Ist ja egal, wie ich das finde als Anhänger einer anderen Fraktion, aber nur Hasskommentare. Und das ist ja so eine Sache, darüber wollen wir heute sprechen, Vertrauen in die Politik, liebe Zuschauer, lieber Frank. Da ist nicht mehr viel mit Vertrauen, wir leben in schwierigen Zeiten. Oder wie empfindest du das?
Wir leben in schwierigen und komplizierten Zeiten. Du hast mich ja hier eingeladen, um die psychologische Sicht darauf ein bisschen. Ne? Das heißt, wir werden heute also nicht über Parteien reden, gar nicht, überhaupt nicht, sondern wir werden darüber reden, wie Vertrauen überhaupt entsteht und warum Vertrauen verlustig geht. Und das hat von ganz links bis ganz rechts alle betrifft das. Ne? Ich nehme wahr, dass in der Bevölkerung es über eine Zeit lang hinweg einen massiven Vertrauensverlust gegeben hat. Jetzt habe ich immer gedacht, das ist anekdotisches Wissen. Das hast du aber auch wahrscheinlich so gedacht. Ne? Und ich habe tatsächlich mal ein paar Zahlen mitgebracht. Das wäre vielleicht wichtig. Ich komme ja nicht oft mit dem Zettel hier in die Sendung, aber heute mal einfach, um das mal zu sagen. 2008 haben noch 55 Leute Vertrauen in die Bundesregierung gehabt. 2015 nur noch 35% und 24 teils unter 25%, sagt Allensbach. Die Forschungsgruppe Wahlen sagt Vertrauen in den Bundestag. 2010 waren es 45%, heute unter 30%. Und noch ein Langzeittrend der Universität Leipzig. Seit 2000 kontinuierlicher Rückgang des Vertrauens in politische Institutionen um 20 Prozentpunkte. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist echt der Hammer. Und ich glaube, das können wir uns in so einem Land wie Deutschland oder in einem guten gut strukturierten Land, trotz aller Kritik, können wir uns das nicht leisten. Ja? Und die Frage ist, wie funktioniert sowas psychologisch? Und da gebe ich mal die Frage zurück, wann hast denn du zu einem Menschen Vertrauen? Was ist denn für dich wichtig, zu einem Partner, zu einem Freund, zu einer Freundin, dass du sagst, dem vertraue ich?
Das ist jetzt wieder eine Frage. Ne? Also wichtig ist so die Loyalität und auch, dass man sozusagen das, was er sagt, dass er das auch umsetzt. Das ist, glaube ich, wichtig. Und irgendwie, wie soll ich denn das beschreiben? Nachher fällt es mir wieder ein, wenn die Kamera aus ist. Glaubst du? Das fällt mir sehr schwer, das zu beantworten.
Ich will dir mal mit ein paar Stichworten helfen. Vorhersagbarkeit. Das heißt, ich muss meinen Partner nicht ständig kontrollieren, wo der ist, sondern ich kann vorhersagen, der kommt heute Abend wieder nach Hause, das passt mit dem. Ich weiß, wie der reagiert, ich weiß, wie der mich. Fairness, ne? Also wir bewegen uns auf einer fairen Art und Weise in der Kommunikation. Kontrolle, ja, auch das hat was mit Vertrauen zu tun. Ja? Diese ganze Situation ist kontrolliert, es funktioniert. Und Zugehörigkeit. Und jetzt haben wir ein Problem. Das ist etwas, was in Deutschland, damit haben sich die Wissenschaftler beschäftigt, tatsächlich schon, muss man ehrlich so sagen, seit 2008 das erste Mal erodiert ist durch die Hartz-IV-Reform. Ne? Da gab es schon die ersten, die psychologisch so ein Fairness- und Kontrollbedürfnis verletzt gesehen haben. Das ist nicht besonders ganz fair. Ich kann das auch nicht kontrollieren. Wenn ich jetzt einen Job verloren habe, falle ich zurück. Dann, das finde ich sehr wichtig, das ist so ein Schlüsselpunkt, es gibt den Aladdin al-Mafalani, ein sehr, sehr kluger, berühmter Soziologe, der dazu geforscht hat und der hat gesagt, der eigentliche Vertrauensbruch, also langjähriges Vertrauensverlust in die Politik hat mit der Finanzkrise angefangen. Und zwar deswegen, also seit 2008 wissen wir, ich mache es jetzt mal ein bisschen holzschnittartig, die Großen werden gerettet und die Kleinen müssen dafür herhalten. Das ist nicht das, was man von der Politik erwartet. Und der Steinbrück hat damals gesagt, die Geldeinlagen sind sicher. Und das hat man ihm noch geglaubt. Heute weiß man, dass das nicht sicher sicher gewesen.
Die Renten sind sicher, haben wir ja auch mal gehört, ne?
Das ist schon lange her, das wissen wir inzwischen, dass das nicht mehr so ist. Aber die Spareinlagen sind sicher, das hat man damals noch geglaubt. Ja. Und als Frau Merkel 2015 kam, wir schaffen das, hat es schon angefangen, weil da wusste man, dass man es nicht schaffen wird. Und nicht deswegen schaffen wird, weil da fremde Menschen so viel in unser Land gekommen sind. Das hätten wir vielleicht wirklich noch geschafft, sondern weil es innerhalb der Institution nichts oder kaum was gab, was adäquat integriert hätte. Ja? Wir schauen uns heute die Schulen an, das Bildungssystem, die Arbeitsmarktsituation. Das hat alles nicht hingehauen. Ja? Und so geht es immer weiter und weiter. Und am Ende des Tages glaubt, wir gucken uns die Regierung Scholz an, wir gucken uns die Regierung Merz an, keiner mehr so recht, was da gesagt wird. Ja.
Die Scheidung ins Haus sozusagen.
Tatsächlich ist es so und das, was wir gerade erleben, wie gesagt, wir wollen ja nicht über Parteien reden, aber tatsächlich gibt es ja massive Umbrüche, massive Wählerwanderung. Ja. Also wenn wir die Volksparteien angucken, die verlieren. Das geht in alle Richtungen. Es ist ein großes Problem, ja, und Scheidung hast du gut gesagt.
Steht an. Ja, wir wollen ja nicht zu politisch werden. Ich habe im Hinterkopf immer die Sachsen-Anhalt-Wahlen diesen Herbst. Wir haben jetzt den Ausnahmezustand, das ist ja auch Psychologie, den Parteitag. Und da wird es ja schon, ist fast zum Überlaufen schon ein Stück weit, denke ich mal. Also das ist ja schon eine schwierige Situation. Jetzt, dann hat die, wie soll ich das denn ausdrücken? Es ist verhärtet und dieses Wochenende wird schon eine große Herausforderung für die Stadt, ne?
Genau, das kommt vielleicht auch noch hinzu, gut, dass du es angesprochen hast. Also der letzte Vertrauensbruch, nämlich Verhärtung und Polarisierung, der ist dann 2022, also von 20 bis 22 mit der Corona-Krise gekommen. Ja? Also ab da haben wir dann gemerkt, dass es ans Eingeweckte geht und dass da auch von der Bundesregierung seitens der offiziellen Stellen auch schlecht kommuniziert worden ist. Ja, wir müssen da überhaupt gar nicht drüber reden, wie Corona gelaufen ist. Es ist einfach schlecht gelaufen, es hätte besser laufen können. Inzwischen gibt es Aufarbeitung, es war sicherlich auch ein Stück weit Überlastung der Politik. Also ich sage immer, also ich möchte in dieser Zeit kein Politiker gewesen sein, ich möchte jetzt in dieser Zeit auch kein Politiker sein. Aber das war was wirklich nicht mehr funktioniert hat. Ja? Wo also auch der Arzt oder der Banker, sondern auch der Klempner oder die Hausfrau gewusst hat, haut doch irgendwas nicht hin. Ja?
Aber ich frage mich ja trotzdem, lieber Frank, weil wenn ich mich ein bisschen mit Politik beschäftige, weiß ich ja auch, dass ja trotzdem auch viele Dinge hinhauen und das tagtäglich. Aber dem vertraut man trotzdem nicht mehr, weil es wird ja auch viel getan, trotzdem Tag für Tag.
Definitiv. Und ich möchte in keinem anderen Land leben, wo es also solche aufgelösten Strukturen gibt, wie wir kennen das ja von anderen Ländern auch. Ich finde das schon okay so, wie es hier läuft und eigentlich sein sollte. Aber da reden wir wieder von eigentlich. Ne? Es sollte eben eigentlich ein bisschen anders sein. Und es hätte auch bei Corona eigentlich etwas anders sein können. Und wir reden ja über Vertrauensverlust aus psychologischer Sicht. Und da ist es einfach so, dass wenn mein Partner mich einmal enttäuscht hat, ja, dass es sehr, sehr lange dauert, bis ich Vertrauen wieder aufgebaut habe. Das heißt am Ende des Tages auch, dass ich möglicherweise mich auch anderen Partnern zuwende oder mich in eine andere Richtung orientiere. Gar nicht, weil die besser sind, das habe ich jetzt, glaube ich, gut verklausuliert gesagt, sondern weil mein Partner mich enttäuscht hat und so schlecht ist. Ja? Und ich, also die einzige Mahnung, die sicherlich aus psychologischer Sicht, wenn man sich das mal so anguckt, an die Politik gehen kann, ist, dass dies gar nicht, also zumindest mein Eindruck, gar nicht besser versuchen. Ja? Also es wären, was du gerade sagst, möglicherweise viele Sachen in der Pipeline. Es gibt also von, naja, Kommunalparlamente, die sind meistens tatsächlich sehr, sehr große Sachzwängen ausgeliefert, aber spätestens ab Landtag bis hoch in den Bundestag gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Ne? Wir haben das jetzt gesehen, nur mal kurz kleine Randbemerkung, die Psychotherapeuten-Honorare sind jetzt um 4,5% gekürzt worden. Also Psychotherapie wird wahrscheinlich noch problematischer in diesem Land werden, einfach weil die finanzielle Lücke dünner wird. Und das, was ich dazu sagen will, ist nur Folgendes. Also abgesehen davon, dass das nicht so funktioniert und dass die Kollegen sowieso schon Schwierigkeiten haben, ist das eine Sache, die ist, glaube ich, im April beschlossen worden, im April aufs Tapet gebracht worden und Ende April beschlossen worden. Also man sieht ja, es geht ja offensichtlich in der Politik. Also innerhalb von 14 Tagen haben die da, ja, und das, da frage ich mich, warum manche Sachen Jahre dauern oder wie auch immer. Du bist ja als Journalistin auch viel im Landtag unterwegs. Wie nimmst denn du das wahr? Oder warst du im Landtag unterwegs? Wie nimmst du den politische Arbeit überhaupt war. Ich habe manchmal das Gefühl, denen fehlt so ein bisschen die Bodenhaftung, also dass die gar nicht mehr groß wissen, was denn da so läuft. So.
Ich nehme
beim Otto Normalverbraucher.
Ich nehme das so wahr, wie du sagst. Das eine ist das Volk, das andere ist die Bubble. Aber ich will auch keinem zu nahe treten. Ich weiß auch um das Engagement vieler Politiker. Ich weiß auch, dass es erst neulich einen Rücktritt gab von der SPD-Frau, die mit Tränen eben zurückgetreten ist, ihr Mandat freiwillig niedergelegt hat. Die Hintergründe kenne ich nicht, aber vielleicht hält sie einfach, darauf wollte ich zu sprechen kommen, diesen Hass und diese Verurteilung nicht mehr aus, weil in diesem Hohen Hause eben auch nicht mehr respektvoll gesprochen wird. Es ist kein Austausch mehr auf Augenhöhe, sondern es ist viel Unterton, viel Verurteilung, viel Angriff. Und ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit, auf die ich zu sprechen kommen wollte. Das ist ein Thema auch, ne? Generell auch da draußen, ne? Wenn ich diese Hasskommentare lese, das ist ja dann, das Vertrauen ist das eine, aber diese Welle, diese Respektlosigkeit, woher kommt denn das dann so?
Ja, es ist eine Polarisierung, ne? Und ich glaube, dass die ein Stück weit durch die Corona-Krise gekommen ist. Da sind Dinge plötzlich möglich gewesen in Äußerungen, in Standpunkten auch, die man nicht für möglich gehalten hätte. Ja. Da hat sich das deutsche Volk tatsächlich in zwei Lager geteilt. Ja. Der Riss ist ja quer durch Familien gegangen. Wir haben in der psychotherapeutischen Praxis ganz, ganz viele Probleme gehabt, weil es so eine Unvereinbarkeit gab. Ne. Am Ende des Tages läuft es ja natürlich darauf hinaus, dass man durchaus auch eins darin sein kann, dass man uneins ist. Ne. Du hast die Haltung, Anja, ich habe die Haltung. Das muss uns aber jetzt nicht trennen, weil wir wissen, in der Situation oder in der Frage, da stehen wir meilenweit auseinander, aber ansonsten funktionieren wir noch als Menschen in einer Partnerschaft oder einer Freundschaft bei uns beiden. Das ist damals flöten gegangen, das ist kaputt gegangen. Und diese Polarisierung, das muss man der Politik auch so ein bisschen ins Stammbuch schreiben, ist auch durch die Politik gekommen. Also wenn ich schaue, was manche Politiker da an Äußerungen losgelassen haben, ne, das war nicht mehr schön. Ja? Und wenn Politik natürlich ein Vorbild sein soll, eine Richtschnur, möglicherweise auch ein ethisch-moralischer Leuchtturm, jetzt mal ganz pathetisch auszudrücken, dann muss man sich als Politiker ein bisschen zusammenreißen, ja, auch in den Äußerungen, auch wenn das sehr populistisch ist. Und gerade jetzt, du hast es vorhin angesprochen, leben wir in einer Zeit des wieder aufwachsenden oder aufstrebenden Populismus in ganz Europa. Das ist ja bei uns nicht anders. Populisten werden deshalb, glaube ich, wieder salonfähig, weil der Populismus, also spätestens seit Corona, auch über Parteigrenzen die großen Volksparteien ergriffen hat. Ja. Also wie da gesprochen wird oder wurde, das ist vielleicht auch ein Problem, warum Vertrauen wegfällt. Ja.
Jetzt muss ich das Mikrofon, ne? Es ist die Hitze, liebe Zuschauer, die Welle ist durch, aber die Resthitze hängt in jeder Ecke und in meinem Hirn sowieso noch. Es ist ja schon Wahnsinn, ne? Jetzt haben wir die Situation, wie sie ist. Ich vergleiche es immer wie mit einem Tsunami. Ich bin in einem kleinen Fischerbötchen. Ich kann jetzt schreien. Der Tsunami kommt trotzdem und überrollt mich. Ich brauche mich jetzt gar nicht mehr aufregen. Aber jetzt kommt der Tsunami und dann, also wie kann man, dann ist ein Gewitter und dann kehrt wieder Ruhe ein. Also wie geht denn das denn jetzt weiter? Also Vertrauen ist jetzt erstmal nicht mehr da, oder? Und dann, was dann?
Naja, das wäre erstmal, das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Ne? Wir skripten ja nie vorher. Ne? Wir reden ja immer so. Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Vertrauen müsste erstmal in mich selber sein. Ne? Wenn ich auf diesem Fischerboot bin. Und das betrifft ja auch hier. Also ich kann nicht von der Politik so eine Vollkasko-Mentalität verlangen. Ne? Die müssen sich um alles kümmern. Jetzt ist es ja sozusagen mit Mutti Merkel und Vaterstaat auch so ein bisschen gewesen. Ne? Man wird ja sozusagen nachbeeltert. Ne? Also es ist ja betreutes Denken, gerade wegen Hitzenkrise. Ich habe letztens irgendwo, ich weiß gar nicht, war das ARD oder sowas, da waren solche Tipps im Fernsehen, man soll viel trinken, man soll in Schatten gehen, man soll an die Tiere denken, man soll Wasser trinken raus, das erinnert mich, rausstellen für die Vögel, das erinnert mich an Zeiten, wo es gehießen hat, wo der Sprit zu teuer war, wir sollen keine unnötigen Fahrten mehr machen, wir sollen nicht so schnell fahren, also wo ich mir denke, was glauben die eigentlich, wer wir sind? Ja? Und vielleicht ist das auch so ein bisschen unser aller Problem in dieser Bevölkerung, zu meinen, die Politik müsse das regeln für uns. ein relativ konservativer Liberaler, ich glaube aus den USA, hat man gesagt, im Grunde muss sich der Staat eigentlich nur um Schutz des Lebens, um Schutz des Eigentums und um so ein bisschen Organisationen wie Schulen und Polizei und so kümmern. Und alles andere müssten wir selber machen. Das ist schon längst weggefallen. Wir haben im Moment, glaube ich, eine Staatsquote von 52%. Staatsquote heißt, das ist das Geld, was nur der Staat für seine Beamten und für das, was er an Leistung erbringt, macht. Und Helmut Kohl hat mal gesagt, Staatsquoten über 50% sind Sozialismus. Ja, und genau das meint's. Also ich glaube, dass Politik auch ein bisschen gut daran täte, wieder Verantwortung in die eigenen Hände zu legen. Jetzt versucht man das ein bisschen ungelenkt mit Pflegeversicherung, Gesundheitsreform und. Nochmal auf die Kollegen zu kommen, Psychotherapeuten, die in ihren Honoraren gekürzt werden. Das ist wahrscheinlich auch nicht so diese richtige Methode, das mit dem Holzhammer zu machen. Man hätte Vertrauen vielleicht eher wiederherstellen können, indem man es besser kommuniziert und klarer kommuniziert. Ja, also wenn eine Beziehung, wie du es vorhin gesagt hast, kurz vor der Scheidung steht, dann breche ich nicht alles um, ziehe in eine neue Wohnung, sondern ich fange erst mal an, meinem Partner, meiner Partnerin, was ja die Bürger für die Politiker sind, ein Stück weit das Gefühl zu geben, hey, du kannst dich drauf verlassen. Das, was an den Wahlplakaten steht, und auch hier nenne ich keinen, das machen wir so. Ne? Und nicht 3 Wochen machen wir es anders. Ja. Kann sich jetzt jeder Beispiele dafür ausdenken, es gibt genug. Auch, glaube ich, fast durch alle Parteien hinweg.
Wir hatten, glaube ich, auch noch nie, wenn wir einmal jetzt bei dem Thema sind, so einen unbeliebten Kanzler. Das ist ja auch ein Wahnsinn. Ja, ist ja irre. Ne? Von dem Beliebtheitsgrad ist der ja wohl, ohne das jetzt zu werten, ist nur eine Feststellung. Ne?
Das ist die Folge dessen. Ne? Das hat ja mit Scholz schon angefangen, der, glaube ich, der zweitschlechteste oder zweitunbeliebteste Kanzler gewesen ist. Ich glaube, dass dann muss man gucken, wer jetzt beliebt ist. Wir brauchen uns nur die Umfrageergebnisse anzugucken. Ja, das ist vielleicht jetzt auch nicht so das, wo man sagt, okay, da wollen wir jetzt unsere Zukunft dran festmachen. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, wenn es ein bisschen Manöverkritik hier geben kann, dass es beim Herrn Merz viele Möglichkeiten gegeben hätte, es besser zu machen, es besser zu kommunizieren. Ich weiß nicht, was der für einen Beraterstab hat, aber manches erinnert sehr an ungelenke Sachen, auch an Äußerungen. Ich nehme jetzt mal so das Letzte, was mir aufgefallen ist. Also es ist viel schwerer, ein wohlhabendes Land in die Reformen zu führen, als ein Land nach dem Krieg. Ja, wo ich denke, all die weiß ich nicht, jenseits der 60 sind und Krieg als Kinder oder über ihre Eltern oder noch ältere miterlebt haben, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Und da gibt es ja vieles. Ne? Also auch hier, ich bin kein politischer Berater und werde es wahrscheinlich auch nie werden, aber vielleicht ist es hier ganz, ganz hilfreich, mal so zu kommunizieren, dass sich wieder Vertrauen aufbaut. Und Vertrauen baut sich eben nicht auf, indem ich sage es nochmal, betreutes Denken. Ne? Und so nachbeältert werde. Auch nicht von Herrn Merz unbedingt.
Also fangen wir bei uns alle auch so ein bisschen an, indem wir, also was ich auch denke, was ich auch geäußert habe, man müsste auch jeder ein bisschen wieder mehr bei sich sein, ne? Auch vom Hinschauen, vom Äußern, vom Reflektieren. Also ich habe den Eindruck, wenn man im Internet so schaut, die reagieren ja sofort, da wird ja gar nicht mehr nachgedacht, da wird irgendein dummer Satz, ein Quark reingeschossen und daraufhin unten, wenn man sieht, 35 Antworten, das kann ich mir schon gar nicht mehr durchlesen, weil es mir ganz schwindlig wird. Das ist ja ein Reagieren, ein Abreagieren und das alles öffentlich, das ist ja eine Katastrophe. Ne? Die Leute denken, die gehen ja gar nicht mehr in sich, oder?
Nee, ja, ich weiß nicht, ob sie nicht denken. Also es ist halt eine Polarisierung. Ne? Ich ziehe mich auf den Standpunkt zurück und alles, was andere machen, tun oder sagen, ist falsch. Und das ist ja nie so gewesen. Ne? Das kann ja überhaupt nicht sein.
So hasserfüllt, die Art und Weise, wie da geschrieben wird, sehr, sehr, sehr hassvoll.
Der Ton ist rüder geworden, ja. Der Ton ist brutaler geworden. Da können wir vielleicht mal eine Extrasendung drüber machen. Das ist natürlich immer auf Abstand, also mit der Distanz des Netzes, dazwischen in der Kommentarfunktion was anderes ist. Ich weiß, wenn meine Kollegen oder ich in Schulen gehen und Anti-Mobbing-Training machen, dann ist es so, dass wir in der Regel, bei Kindern geht das noch ganz gut, den Täter mit dem Opfer zusammenstellen vor der Klasse. Ne? Dass wir sagen, okay, jetzt ist hier Paula und jetzt sagt er doch mal, dass du fett bist. Da weinen die teilweise. Also nicht das Opfer, sondern der das geschrieben hat. Ne? Also gibt es dann irgendwie einen Kommentar, ja, Paula, du fette Zoe noch. Ne? Und am nächsten Tag geht man hin in einem Anti-Mobbing-Training und holt sich die Schüler ran und sagt, hier, das hast du doch zu Paula gesagt, sag's ihr doch mal. Ja? Und da merkt man es natürlich was anderes, wenn ich dir jetzt irgendeine Gemeinheit ins Gesicht schleudern sollte, als wenn ich heute Abend unter deinem Salve-Beitrag gucke, was machen die da oder so. Ja? Das ist schade, das werden wir nicht aufhalten können, aber es ist auch wieder das Ding, weil du das von dem Fischerboot auf dem Meer gesagt hast, auch hier sollte man vielleicht anfangen, wieder mal ein bisschen Respekt und auch sowas wie Takt, ja, mal wieder walten zu lassen. Weil solange ich das nicht mache, heizt sich das natürlich an. Ich glaube schon, dass so wie wir in diese Welt hinausleben, dass das auch in uns zurücklebt. Ne? Ich glaube jetzt nicht an Karma, aber die Idee hinter dem Karma ist ja das, das, was ich in die Welt hineingebe, kommt irgendwie zurück. Ne?
Absolut, da gibt es auch einen tollen, fällt mir ein, österreichischen Kommunikationswissenschaftler, den kennst du bestimmt. Natürlich habe ich den Namen jetzt nicht, Karl...
Ja. Ist das der Herr Watzlawick? Ja. Das, und was hat der gesagt?
Der hat doch mit den verschiedenen Wahrheiten, weil man, das ist ja ein Kommunikation, also so, ach, jetzt habe ich mich, eine Kommunikation, so wie ich kommuniziere, immer freundlich, immer nett, so wie ich reinrufe in den Wald, das ist ja eine Wahrheit, die ich, so nehme ich das ja wahr, mein Leben, und so kommt es ja dann auch zurück, oder? Jetzt mal ganz grob erklärt.
Nee, das ist gar nicht falsch erklärt, das ist völlig richtig erklärt. Also zu Hause ist die Message, du bist faul, du bringst nie den Müll runter, noch was anderes als, ich habe hier viel zu tun, könntest du mal bitte den Müll runterbringen? Ja, beides hat die gleiche Intention. Ich glaube, wesentlich erfolgreicher dürfte das zweite sein. Ja? Also, und wenn wir so anfangen, miteinander umzugehen und da so ein bisschen hinzugucken, ich glaube, dann passt das auch. Ja? Vielleicht muss ich auch nicht alles mitmachen, auf jeden Zug aufspringen. Ja? Das ist ja auch sowas, dass ihr im Mediengeschäft wisst, dass wir nehmen das in der Praxis mit unseren Patienten auch wahr, dass alles so ad hoc passieren muss. Ne? Ich muss meine E-Mail sofort antworten. Ich muss sofort auf einen Kommentar antworten. Ich muss heute noch was ins Netz stellen und. Das ist vielleicht auch was, was dazu verleitet, ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus, unbedachte Äußerungen zu machen. Ja? Am Ende des Tages überlege ich mir morgen, nee, vielleicht doch nicht. Ja? Für Menschen, die Kaufsucht haben, kleiner Tipp hier am Rande, da gibt es so eine schöne Geschichte und die passt dazu auch. Ich sage dann immer, so Amazon, ne? Bestellt, geklickt und alles ist gut, am nächsten Tag ist es da, dann freue ich mich nicht mehr drüber und das Geld muss ich trotzdem bezahlen. Ich sage dann immer, tut es doch im Warenkorb und guckt früh nochmal nach. Also wenn dir die Bluse abends gefällt, pack die in den Warenkorb, warte und wenn die dir am nächsten Früh noch gefällt, dann bestell sie. Und dann sagen die immer, die Hälfte oder drei Viertel von dem Zeug bestelle ich nicht mehr.
Es war im Korb und
cool, ja, aber am nächsten Tag ist es doof. Und das brauchen wir, glaube ich, alle wieder. Ein bisschen mehr Bedacht, ein bisschen Rücksicht auf den anderen und auch ein bisschen mehr vielleicht, also tatsächlich so eine Ästhetik.
Ja. Was ich ja auch, was ich auch ganz wichtig finde, Frank, dass man für sich auch so wieder so ein bisschen respektvoller bleibt, indem man eben nicht jeden Senf kommentiert, dass man sich wieder auch reflektiert und schaut, wie schaue ich denn eigentlich in die Welt und mal ein bisschen runterfährt, mal atmet und sagt, Mensch, eigentlich ist doch gar nicht so schlimm gerade. Kann ich eigentlich auch lassen. Weißt du so, da fängt man ja schon an im Kleinen, ne?
Das machen ja die wenigsten, ne?
Das ist ja das Problem, ne?
Das ist vielleicht wirklich das Problem. Bei mir in meiner Gemeindegruppe war letztens im Facebook eine Frage, ob jemand weiß, wie lange der Italiener aufhat. Da hätte gereicht bis 22 Uhr oder was weiß ich. Und drunter standen 15 Kommentare. Die Pizza dort ist Mist oder der ist viel zu teuer oder da brauchst du gar nicht mehr hinzugehen. Wo ich immer denke, was reitet die Leute? Ja? Also der wollte wissen, dass das Ding 22 Uhr zu macht.
Die Frau von dem hat, die heißt ganz komisch, da würde ich nicht hingehen.
Ja, genau so.
Naja, so ist das aber. Ja. Es ist eine wunderliche Welt, liebe Zuschauer.
Naja, aber wir glauben ja immer noch daran, deswegen machen wir die Sendung hier auch und ich hoffe, dass Politik wieder dahin findet, einen vertrauensvollen Zugang zu den Menschen zu finden. Wie gesagt, da sind hochbezahlte auch Berater, Beraterinnen unterwegs und ich hoffe, dass wir auch wieder ein bisschen Vertrauen in eine doch grundsätzlich demokratische Führung in diesem Land finden. Wie die am Ende des Tages aussieht, das kann ja jeder auf dem Wahlzettel entscheiden. Aber ich würde mich freuen, wenn das, was wir jetzt haben und wie du es vorhin gesagt hast, da ist ja doch das meiste immer noch okay. Ne? Also mein Spruch ist immer, wenn ich hier zusammenbreche, ist in 6 Minuten Rettungswagen da, ja, und viele andere Sachen. Wir können sicherlich über Schule reden, da sind wir bei dem Problem, was wir vorhin hatten, was auch ein großer Vertrauensverlust ist, dass wir also wissen, dass Schulsysteme völlig überlastet sind, hoffnungslos überlastet sind. Und das liegt eben nicht an den Zugewanderten, sondern es liegt, da kommt der Rettungswagen, spannend, wir haben gerade darüber gesprochen. Das liegt eben nicht daran, das ist einfach zu kurz gedacht, ja, da ist, wir haben Ausländeranteile von 40%, die durchaus normal sind, der Schnitt sind. Aber das liegt eben nicht daran, dass die da sind, sondern es liegt vor allen Dingen daran, dass Schule über Jahrzehnte schlecht gemacht worden ist. Ja. Es sind zu wenig Lehrer ausgebildet worden, es ist viel zu wenig Geld in dieses Bildungssystem geflossen. Und wir wissen, dass Investitionen im Bildungssystem den meisten Mehrwert haben. Also wenn man das berechnet, das haben Soziologen gemacht, wie viel Geld man irgendwo hineingibt, ist das Geld, was in die Grundschule gegeben wird.
Eigentlich schon, Entschuldigung, ich unterbreche, in die Frühbildung schon, dass man sieht, was kommt denn da in die Grundschule, damit die Pädagogen hier eine Chance haben überhaupt.
Also Kita schon, in der Kita fängt es an, aber in der Grundschule ist das, was den meisten Mehrwert später bringt. Also ich investiere, ich denke mir die Zahlen jetzt aus, aber ungefähr so ist es, müsste man nochmal genau nachschlagen, ich investiere 1 Euro in Grundschule. Ja, dann kommen am Ende 35 Euro raus. Beim Studium sind es dann noch 15 und später fast nichts mehr, Erwachsenenbildung oder so. Und das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Also auch hier wünschte ich mir eine offenere und ehrlichere Kommunikation, die wieder Vertrauen bei den Eltern aufbaut. Ne? Okay, wir leben jetzt in einer schwierigen Zeit, aber wir machen das besser. Das kann ich im Moment gerade, was das Bildungssystem anbetrifft, nicht sehen, weil das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und tatsächlich schon also über eine Dekade bestimmt hinten runterfällt.
Da fällt mir noch was ein. Ich arbeite ja auch in der Schule, liebe Zuschauer, viele wissen das wahrscheinlich auch. Erstmal hier herzlichen Dank, da ich im Vertretungssystem an verschiedenen Schulen private, staatliche Förderschulen und so weiter arbeite. Einen herzlichen Dank an ihr und euch alle, weil ich habe viel Einblicke und weiß, was ihr da stemmt. Also Hut ab zum einen. Das andere, Vertrauen auch da. Ich erlebe oft, dass Eltern sich so sehr einmischen und bösartige E-Mails schreiben. Das gleiche wie auch im Politikbereich. Und gar nicht mehr den Lehrern vertrauen, ist auch ein großes Problem, weil die Lehrer, die wissen schon auch genau, was sie tun und die machen es mit Herz und die sind gut in dem, was sie tun. Und das ist auch ein Vertrauensproblem und dadurch wird das System auch so ein bisschen gestört. Okay, auch nochmal ein Problem. Also könnte man auch nochmal eine Sendung machen.
Was sicher damit anfängt, also ich breche sicher keine Schweigepflicht, wenn ich sage, dass der eine oder andere Lehrer, die eine oder andere Lehrerin bei mir als Patientin sind. Da muss man gucken, was ist Henne und was ist Ei und das kann ich nicht unterscheiden. Wenn die Lehrer hoffnungslos überfordert sind, dann machen die Fehler, dann fallen die aus. Dann ist in der Schule nicht das Personal da, was da sein muss. Das wirkt sich wieder auf die Klassen aus. Dann sind die Eltern natürlich sauer, ja? Dann ist es problematisch. Also ich kann bei einer Schule bei uns um die Ecke, da gab es mal ein Dreivierteljahr kein Physik. Weil die einfach keinen Lehrer gehabt haben. Das war irgendwie die 7. Klasse, die das da betroffen hat. Die haben einfach ein Jahr kein Physik gehabt. Ja. Und dann sind natürlich, ich höre die Geduld und das Vertrauen, weil wir darüber heute sprechen, zuerst bei den Lehrern auf, aber eben weiter, wenn man es hochrechnet, auch bei der Kultuspolitik. Ja, weil also Kultusministerium ist immer noch Ländersache oder Bildungspolitik ist hauptsächlich noch Ländersache. Da muss man sagen, das ist gar nicht mal so Bundestag. Ne? Das ist eigentlich was, wo man sagt, hier, wir sind hier in Thüringen, das müsste Thüringen mal versuchen zu regeln. Aber das ist ja nicht nur ein Problem von Thüringen.
Ich habe Schlusssignal bekommen. Ich möchte aber eins zum Schluss noch sagen, liebe Zuschauer, auch an dich. Aber auch hier, wenn ich merke, als Eltern, ich habe hier, ist gerade ein Thema, ein Problem. Ich bin ja auch Eltern. Auch hier bleibe ich immer positiv und respektvoll. Punkt. Hier schreibe ich keine böse E-Mail, hier reflektiere ich mich erstmal und schaue erstmal und gehe positiv ins Gespräch. Und das möchte ich euch vielleicht mitgeben. Es wird ja nicht besser, wenn man jetzt anfängt hier, ne? Der Tsunami ist da, ich bin auf dem Schiff und fluche nochmal rum. Nee, ich habe eine braune Strategie, drehe mich um, mache mir eine Luftblase und überstehe den Tsunami irgendwie so. Und versuche eine Strategie zu finden und das im Positiven, das möchte ich irgendwie noch so zum Schluss. Wir müssen nämlich Schluss machen, leider.
Verständnis für den anderen, ne? Der ist auch in irgendwelchen Problematiken. Und vielleicht gucke ich mal auf meinen Job als Krankenschwester, wo ich weiß, okay, ich habe es auch nicht leicht mit den Patienten, dann verstehe ich den Lehrer von meiner Tochter vielleicht ein bisschen besser.
Ja. So. In diesem Sinne, jetzt habe ich gar nicht auf meinen Zettel geschaut. Siehst du, haben wir es wieder so schön hinbekommen. Ich bedanke mich sehr bei euch. Bleibt gesund, 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 bleibt positiv. Und lieber Frank, danke, dass du da warst.
Ich danke, dass ich hier sein durfte. Justin, danke für die Kameraführung und ja, bleiben Sie uns gewogen. Wieder auf Salve TV. Bis bald.